Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Willkommen zurück. Hier ist wieder das Wölferadio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder eben auch im Wolfsblog. Und heute ist es eine etwas kürzere Folge, zumindest ist das jetzt zum Start der Aufnahme meine Prognose. Denn man kann jetzt nicht sagen, dass gar nichts passiert ist innerhalb der letzten Woche. Es ist eigentlich sogar relativ viel passiert, aber auch nicht so, dass man jetzt da wieder ein 2-Stunden-Dialog draus machen müsste. Aber wir schauen einfach mal, was heute passiert. Ich habe meinen Podcast-Kompagnon und auch den Spielkommentator oder einer der Spielkommentatoren des letzten Spiels hier bei mir, Dennis Lindner. Hallo.
Moin.
Wir schauen auf das Spiel gegen Hoffenheim, schauen auch generell, was so in der letzten Woche beim VfL los war. Wir haben ja das letzte Mal gemeinsam in der Dreierkonferenz aufgezeichnet, direkt nach dem Hamburg-Spiel. Und ja, man kann ja schon sagen, seitdem ist einiges los gewesen beim VfL. Dieter Hecking hat seine Trainerposition bezogen, hat ein wenig bei uns aufgeräumt.
Das kann man so sagen, ja.
Hat sich natürlich, ich meine, das kennt man ja, hat sich seine Leute mitgebracht, so ein bisschen, mit denen er zusammenarbeiten möchte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war von seinen bisherigen PK-Auftritten mega begeistert. Ich habe die Antrittskonferenz mir angehört. Ich habe mir die PK vor dem Hoffenheim-Spiel angehört und da habe ich ihn mal so richtig gefeiert. Also es war mir nie so bewusst, wie gut er rhetorisch eigentlich unterwegs ist. Und zwar nicht rhetorisch im Sinne von, ich rede alles schön und ich versuche schlechte Dinge irgendwie gut zu verpacken oder so, sondern einfach so, ich kriege eine saudumme Frage gestellt und schaffe es einfach, das so genial auszukontern. Da blieb mir ehrlich gesagt an ein, zwei Stellen auch die Spucke weg. Aber da merkt man einfach auch so ein bisschen die Erfahrung. Ich weiß, hast du dir das angehört?
Ich habe die Ankunfts-PK mir angeguckt. Also die offizielle Vorstellung von ihm, und ich fand es einfach wahnsinnig gut, wie er aufgetreten ist. Das hatte so eine Klarheit, also es wirkte halt auch nicht gespielt. Man hat manchmal so das Gefühl, dass man so dieses Antreten, und ich bin total heiß auf diese Rolle und alle brennen darauf und ich habe die Wucht in diesem Verein gesehen. Nee, der hat überhaupt nicht diese großen Sätze benutzt, um irgendwelche Stimmung zu machen, sondern er hat halt ganz klar gesagt, was sein Ziel ist. Sein Ziel ist es, diese Mannschaft zu stabilisieren, allen zu zeigen, dass die Mannschaft besser ist als ihr Tabellenplatz. Und das ist alles, worum es geht. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Wir müssen uns finden und dann werden wir die Punkte finden. Und ich hatte echt so ein, das fühlte sich so, also es hat mich irgendwie beruhigt, die PK von ihm. Es hatte sowas, so, es kann sein, dass immer noch was schief geht, aber für den Moment sind wir in den besten Händen, die wir haben können, hatte ich so den Gedanken. Das heißt, und das hat er ja auch gesagt, der garantiert uns jetzt nicht irgendwie, verlasst euch drauf, mit mir ist der Klassenerhalt sicher. Der ist ja auch nicht bescheuert, aber der hat halt gesagt, mir geht es darum, dem Club zu helfen, dem ich so viel zu verdanken habe. Und wir gehen das jetzt zusammen an. Und das fühlte sich für mich, also es hatte was, ja, wie gesagt, es hatte was Beruhigendes. Ich bin danach rausgegangen und habe gesagt, wenn er es nicht schafft, kann es keiner schaffen. Und ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber für den Moment bin ich zufriedener, als ich dachte, dass ich sein würde.
Definitiv. Also genau so ging es mir auch. Und er hat auch eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, die ich angesichts der derzeitigen Lage auch sehr bewundert habe. Aber ich schiebe es jetzt einfach auch mal auf sein Wesen und einfach auch mal so ein bisschen auf die Erfahrung, die er einfach mitbringt. Ja, also ich meine, er wird in seinem Trainerleben schon unzählige solcher Pressekonferenzen abgehalten haben und mitgemacht haben. Aber trotz alledem, ich war begeistert und fühlte mich abgeholt. Ja, Kritiker haben da natürlich danach auch vielleicht zu Teilen zu Recht gesagt, ja, Reden kann man viel. Man muss halt gucken, was am Ende des Tages und am Ende auf der Tabelle dann noch übrig bleibt. Aber trotz alledem, es ist ja auch wichtig, finde ich, wie man sich verkauft. Und zwar nicht nur den Medien gegenüber, sondern natürlich am Ende auch uns Fans, weil wir gucken uns das ja auch an. Und ich finde, wir brauchen genauso ein gutes Gefühl am Ende wie vielleicht der Watz oder der Wolfsburger Nachrichtenleser. Und das hatte ich auf jeden Fall. Und das setzte sich dann aber auch weiter fort. Ja, man hat dann, es gab im Wolfsblock spannenderweise Berichterstattung. Liebe Grüße, ich hoffe, dass das hört, an den User Piperita, der sehr ausführlich das erste öffentliche Training unter Dieter Hecking beschrieben hat. Und das war für mich als blinder Fußballfan zudem, das sei noch erwähnt, mein absoluter Aha-Effekt, weil ich könnte natürlich auch mal zum Training gehen, aber ich glaube, ich würde da nie so viel mitnehmen können oder bräuchte dann halt auch jemand, der mir das 1:1 beschreibt. Und das war für mich einfach auch so ein Erlebnis, das zu lesen. Und ich habe dann auch aber beim Lesen gemerkt, hey, ja, der Mann weiß, was er will, er weiß, was er tut und das könnte durchaus was werden.
Mhm. Ja, genau das habe ich auch. Was er dann noch gemacht hat, wovon du ja auch gesprochen hast, ist, er hat so ein bisschen aufgeräumt, er hat gesagt, er will keine Störfeuer. Er hat, also es gibt Geschichten, dass der Busfahrer entlassen wurde, ganz viel Personal wurde angegangen, der Fitnesstrainer, der Koch, da wurde halt auch, also es wirkt halt nicht, also ne, es gab keine großen Pressemitteilungen, die dann so auf so einen Aktionismus hindeuten würden, so wir machen das, damit alle mitkriegen, dass wir was machen, sondern es scheint halt wirklich, dass er sich das angeguckt hat, wie die Umgänge, die Abläufe waren, wie die Kommunikation war und was ihn dann gestört hat, da wird er auch mit den Leuten in der Mannschaft gesprochen haben, mit den erfahrenen Leuten, die er teilweise noch kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich Christian Eriksen nicht auch zur Seite genommen hat, um mit denen zu sprechen und einfach geguckt hat, wo seht ihr Probleme, was können wir angehen? Wir wollen jeden Stein umdrehen und da geht es dann halt auch um so Kleinigkeiten und das ist, das habe ich ihm so gar nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er so ein Micromanager ist. Er selbst hat ja aus seiner Zeit in Bochum gesagt, dass er da sich übernommen hat. Da war er dann zeitgleich Trainer und Manager. Das war zu viel. Aber ich glaube, da hat er viel von mitgenommen, worum es da geht und scheint das bei uns jetzt anzusetzen. Ob es klappt, kann man halt nach dem ersten Spiel, da kommen wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drauf, kann man natürlich noch nicht sagen. Aber es fühlt sich alles an, als hätte es Hand und Fuß. Und nach dem Spiel hat Konstantinos Kulirakis jetzt auch im Kicker gesagt, dass er ja, dass die Mannschaft zusammengerückt ist, dass es jetzt so ein Mannschaftsverhältnis gibt. Und das ist auch die Sache, die ich im Kommentar gesagt habe, weil mir das sofort aufgefallen ist. Nach dem Tor von Kuli ist er zur Bank gelaufen und hat alle aufgefordert, kommt, wir kommen zusammen, wir feiern zusammen, wir haben ein Tor gemacht. Es geht nach vorne, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um halt alle zusammen zu trommeln. Und das gab es vorher halt ganz, ganz wenig. Und das sind Kleinigkeiten, die können so einer Mannschaft aber richtig Schwung geben. Auch wenn es dann gegen Hoffenheim nicht gereicht hat für den Sieg. Aber für die Stimmung in der Mannschaft, glaube ich, war das wirklich, wirklich wichtig, da nicht zu verlieren, sondern gegen die, und das dürfen wir auch nicht vergessen, zweitbeste Offensive der Liga nur ein Gegentor zu kassieren und die am Rande der Niederlage zu haben.
Das ist, ja, das ist genau das, das Ding. Jetzt haben wir natürlich zwei Themen offen. Einmal nochmal zum vereinstechnischen Frühjahrsputz. Da spielen halt auch diese Sachen mit rein. Du magst recht haben mit seinen Erfahrungen aus Bochum und vielleicht ja auch aus Nürnberg. Und dann aber auch so diese Umsichtigkeit zu erkennen, was sind Störfaktoren, ja, oder Störfeuer, was schadet dem oder was nützt dem Mannschaftsgefüge und Mannschaftsgebilde? Und bisher, muss man ja wirklich sagen, ist die Rechnung halt wirklich aufgegangen. Und er lässt sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich beziehe mich nochmal auf die PK vor dem Hoffenheim-Spiel. Wer die Chance hat, hört euch das einfach nochmal an, wo er gefragt wird, hey, wer ist denn aus dem Krankenstand wieder da? Wer könnte denn eventuell spielen? Und Wen würden Sie denn aufstellen? Sagt er, was soll denn das? Heute ist Donnerstag, wir spielen erst am Sonntag. Und was soll ich denn da jetzt groß schon eine Aufstellung da irgendwie prognostizieren? Ja, aber wenn Sie heute entscheiden müssten, wer von den dreien Rückkehrern würde denn spielen, sagt er, einer von dreien. 33% Wahrscheinlichkeit, suchen Sie es aus. Ich fand das großartig, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Und das hebt einfach so dieses für mich hervor, was ich anfangs auch meinte, ja, gar nicht groß irgendwie sich auf irgendwelche Spekulationen einlassen und gar nicht irgendwie groß in die Diskussion treten, sondern einfach ganz klare Linie und das auch so vertreten und kommunizieren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir im Moment brauchen. Man mag Dieter Hecking kritisieren, man kritisiert aber auch andere Trainer, die wir schon hatten. Aber ich glaube, das ist das, was uns so die letzten Wochen aber auch so ein bisschen gefehlt hat. Ich will Daniel Bauer jetzt nicht kleinreden, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dieser Schritt war wichtiger denn je.
Mhm, ja, ich glaube niemand, also ich glaube tatsächlich wirklich niemand, ich habe nicht ein schlechtes Wort über Daniel Bauer gehört. Und das soll auch so bleiben. Ich bin überhaupt kein Freund, da jetzt nachzutreten. Ich finde wahnsinnig gut, was der gemacht hat. Ich glaube, also ne, ich bin 1000%ig davon überzeugt, dass der wirklich, dass das einer von uns ist. Der gehört zu uns, der ist zufrieden damit, wenn wir die Klasse halten, ist er der Glücklichste, den man sich vorstellen kann, weil dann seine Mannschaft die Klasse gehalten hat und das war seine Aufgabe. Und dass er dann nicht mehr da ist, ist vielleicht ärgerlich für ihn, aber ich glaube, der wird mit uns auf der Tribüne stehen, ganz ehrlich. Und deswegen kein schlechtes Wort über ihn, aber die Ausstrahlung, Erfahrung und halt, man muss auch mal sehen, was Dieter Hecking alles schon mitgemacht hat. Ne? Der hat mit uns Champions League und mit Kevin De Bruyne gespielt und der ist aus der Bundesliga mit Bochum abgestiegen, hat Nürnberg in der zweiten Liga trainiert. Da ist alles drin irgendwie. Und da ist nicht alles immer gut gelaufen. Bei welchem Trainer ist das schon so? Ich weiß nicht, frag mal José Mourinho, den wahrscheinlich alle auf ein anderes Level heben. Aber auch bei dem ist es so, wenn der den Raum betritt, dann macht das einen Eindruck. Und das hat Chris Kramer jetzt gerade auch über Dieter Hecking nochmal gesagt. Der hat einfach eine Ausstrahlung. Das ist so ein bisschen, der sieht ein bisschen aus wie so ein älterer Vater, der Vater von dem Spieler, der da ist, das könnte er auch sein vom Alter her, aber er hat sofort eine Ausstrahlung, der so durch seine Optik, seine Haltung, seine Herangehensweise strahlt er was aus und kann so eine Mannschaft dann auch zusammenschweißen und um mehr geht's halt nicht. Also ne, niemand muss unserer Mannschaft Fußballspielen beibringen, das können die alle, die müssen das zusammen ein bisschen hinkriegen und das schaffen sie nur als Mannschaft und da bin ich guter, also bin ich besserer Dinge denn je, dass Dieter Hecking da eine gute Idee war.
Und das hat man ja auch in Hoffenheim sehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartungshaltung manche Leute an dieses Spiel herangegangen sind, egal ob pessimistisch oder optimistisch. Ich glaube, manche hatten so ein bisschen sich von der Euphorie anstecken lassen. Und natürlich hatte man irgendwie immer die Hoffnung, dass man da irgendwas holt. Irgendwas haben wir geholt, wir haben einen Punkt geholt, keine drei, die wichtiger gewesen wären, aber man darf halt eines nicht vergessen. Wir sind dem puren Chaos entstiegen und hatten es mit dem Tabellendritten zu tun, der, ich glaube, sogar das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte um die Champions League mitspielt in dieser Saison. Und da brauchen wir uns auch mit einem Punkt überhaupt nicht vor zu verstecken. Vor allem mit unserer Historie der letzten Wochen können wir da wirklich, egal ob der Punkt uns jetzt viel gebracht hat oder nicht, können wir wirklich, finde ich, stolz auf dieses Spiel sein oder sollten stolz auf dieses Spiel sein. Denn was du wirklich gemerkt hast, du hattest eine kompakter stehende Mannschaft da, eine wirklich auch offensiv und vor allem defensiv arbeitende Mannschaft. Und du kannst bei Hoffenheim, wenn du Pech hast, einfach auch nicht viel in der Offensive holen. Ja, wir hatten Glück mit Kolirakis, dass er ein Tor für uns erzielen konnte. Und das war auch gut und vor allem wichtig so für die Mannschaft. Aber letzten Endes müssen wir auch bei diesem Spiel ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das Ergebnis so, sag ich mal, akzeptieren, wie es jetzt ist. Also was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig, aber ich glaube, es wäre auch nicht unbedingt mehr möglich gewesen, oder sehe ich das anders? Du hast es ja noch ausführlicher oder ausgiebiger verfolgt, weil du es ja kommentiert hast.
Ja, nee, genau so. Also wenn man das sich mal klar macht oder sich an dem Moment vor dem, ich sag mal so, vor dem Spiel, bevor ein neuer Trainer da war, und also ne, direkt nach dem Hamburg-Spiel, wenn da jemand gesagt hätte, okay, ihr fahrt jetzt nächste Woche nach Hoffenheim, wie läuft es da? Hoffenheim hat, wir haben die letzte Woche gespielt, die haben, glaube ich, auch wieder richtig gut gespielt gehabt. Wenn man dann gesagt hätte, ihr spielt da 1:1 bis kurz vor Schluss, ab plötzlich sogar, und da muss man sagen, das war natürlich glücklich gelaufen vom Spielverlauf her, also es war noch lange nicht alles super, aber genau, Hoffenheim hatte zuvor in Heidenheim 4:2 gewonnen. Und wenn man dann gesagt hätte, und jetzt kommen die hierher, und wissen, wie schlecht ihr drauf seid. Die werden von Anfang an Gas geben und euch richtig auseinanderschrauben. Und das ist halt einfach nicht passiert. Wir haben die im Griff gehabt. Klar, die Chancen, die waren das bessere Team. Wenn ein Team den Sieg verdient hätte, dann sind es die. Aber nichtsdestotrotz sind wir in Führung gegangen und hätten das Spiel sogar gewinnen können. Wenn es halt ein bisschen glücklicher gelaufen ist, so hätte, wenn und aber, hilft uns nicht. Aber in dem Moment ist es dann halt einfach genau das. Wir haben den Kampf angenommen, wir haben unsere Chancen gehabt. Die waren nicht groß, aber wir haben sie genutzt. Gab auch genug Spiele, wo wir wesentlich bessere Chancen hatten und wesentlich weniger Tore geschossen hätten. Und auf der anderen Seite haben wir da halt dafür gesorgt, dass die zwar Chancen hatten, aber die sind halt nicht reingegangen. Und von daher muss man damit zufrieden sein. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr gut für uns gelaufen in dem Spiel und kann Mut machen jetzt für das viel, viel wichtigere Spiel gegen Werder Bremen.
Es ist ja auch so, und das muss man halt auch wirklich mal anerkennen, sonst war ja immer in den letzten Wochen oder Monaten ein Gegentor sofort die totale Demotivation. Ja, du hast wirklich gemerkt, wir sind früh in Führung gegangen, dann gab es das Gegentor und dann war der Ofen aus. Dann warst du moralisch schon wieder im Keller, da wo du eigentlich überhaupt noch nicht hingehörst, weil mit einem 1:1 ist noch nichts entschieden. Ja, dann hast du es 1:2 kassiert, da ist theoretisch auch noch nichts entschieden, weil du könntest auch nochmal wieder zurückkommen und ausgleichen. Aber das haben wir einfach oft nie so genutzt. Und jetzt hast du wirklich mal gegen Hoffenheim auch nach dem Gegentor immer noch eine Reaktion gesehen. Da war ein Wille da, da waren Leute, die weiterhin Bock hatten und die sich haben eben nicht mehr von einem Gegentor demotivieren lassen.
Ja, es war ja eigentlich sogar noch schlimmer in der Regel. Es braucht ja noch nicht mal das Gegentor. Meistens war ja das eigene Tor der Beginn des Downfalls so ein bisschen. Also es, so mit dem eigenen Tor hat die Mannschaft versucht, ein bisschen zurückzustecken und ist dann in so eine Spirale geraten, aus der sie einfach nicht mehr rausgekommen sind. Und dann früher oder später haben die Gegner halt die Tore gemacht. Und das ist diesmal nicht passiert. So nach dem Tor hat man versucht nachzulegen, hatte dann sogar noch mal so kleinere Viertel- bis Achtelchancen, aber halt sowas wie Chancen. Ja, dreht dann Hoffenheim irgendwann auf und versucht mehr und mehr und irgendwann machen die dann halt ihr Tor. Aber nichtsdestotrotz bleibt man halt dabei, dass man halt diesen Punkt mitgenommen hat von einem deutlich, deutlich höher einzuschätzenden Gegner.
Warst du in irgendeiner Weise von der Aufstellung überrascht? Zum Beispiel mit der Kapitänswahl?
Davon tatsächlich gar nicht. Das finde ich ist eine logische Kapitänswahl, weil so, das ist vielleicht, also abseits von den Bayern, einer der ganz wenigen Weltstars, die in der Bundesliga unterwegs sind, mit seiner Erfahrung. Ich glaube, das ist auch eine Idee von Dieter Hecking, ihn noch mehr in Verantwortung zu ziehen. Also Christian Eriksen ist ja halt einfach, der hat alles gesehen, der hat alles gemacht. Trotzdem hatte man, finde ich, immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen neben sich steht, bei uns noch nicht so richtig angekommen ist. Er hat auch diesmal hier und da ein paar wirklich ganz komische Fehlpässe gespielt, wo man sich fragt, aber wie kann das denn sein? Du bist Christian Eriksen. Ich meine, du bist Christian Eriksen und machst manchmal so einen Mist, was soll denn das? Ich glaube aber, Dieter Hecking versucht ihn so mehr und mehr einzubinden und mit um ihn herum das Team noch stärker zu machen. Und von daher war das eine gute Idee. Wenn ich was finden sollte, das mich überrascht hat, Auch wenn ich im Nachhinein dachte, naja, macht schon Sinn, war die Dreierkette, die sie gespielt haben. Das war, damit war aus meiner Sicht nicht so richtig zu rechnen, dass man das macht. Das hat gegen den HSV ganz gut geklappt, auch wenn man da nicht gewonnen hat. Trotzdem, die Dreierkette stand da. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, aber solange es uns hilft, bin ich zufrieden. Hatte ich nicht mit gerechnet, bin dann aber ja durch das Resultat und wie es gelaufen ist, sehr zufrieden dann rausgegangen. Und ja, wenn es, mal ganz blöd gesagt, wenn es im Winter geklappt hätte mit dem zusätzlichen Innenverteidiger, den man unbedingt haben wollte noch, der halt auch als Führungsspieler eingesetzt werden kann, dann wäre das wahrscheinlich noch eine Nummer besser geworden. Aber so war das schon echt sehr, sehr gut.
Ja, also ich will nicht sagen, ich war überrascht über die Kapitänswahl, aber es war ja schlussendlich, wie du ja auch sagtest, die richtige Entscheidung. Und ich finde es sehr schade, dass er bisher noch nicht so, oder dass man das Gefühl hat, er ist noch nicht so richtig irgendwie bei uns angekommen in der Mitte der Mannschaft. Und solche Aktionen stärken ja auch nochmal ungemein, sag ich mal, das Selbstvertrauen für einen selber. Und ich fand schon, dass er seine Rolle als Kapitän gegen Hoffenheim sehr gut ausgefüllt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also steht außer Frage. Wie gesagt, es sind Kleinigkeiten, die dann immer wieder schief gehen, aber das passiert der ganzen Mannschaft. Wenn das nicht so wäre, wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und deswegen, also niemand anders hätte sie so richtig verdient gehabt. Ich meine, als er dann ausgewechselt wurde, hat Kamil Grabara sie gekriegt. Das macht auch durchaus Sinn. Aber bis dahin ist er die einzig logische Wahl als Kapitän. Wenn Gerhard nicht spielt und Arnold verletzt ist, dann muss Christian Eriksen Kapitän sein. Vielleicht sogar noch früher.
Das ist ja auch gerade so eine Diskussion, die man durchaus auch in diversen Fanforen wieder lesen konnte, wo gesagt wird, hey, lasst ihm, selbst wenn Maximilian Arnold zurückkehrt, diese Kapitänsbinde weiterhin tragen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich Dieter Hecking da entscheiden wird.
Das hat er eigentlich, also ja. Ich glaube, das hat er relativ klar gemacht. Er sieht keinen Grund daran, Maxi Arnold jetzt die Kapitänsbinde wegzunehmen. Und ich glaube, damit würdest du halt auch, das muss man dann auch mal andersrum sehen. Ja, du baust dann Christian Eriksen vielleicht auf, aber was machst du mit Maxi Arnold, wenn du ihm in dieser Situation jetzt die Kapitänsbinde abnimmst? Dann brauchst du auch gar nicht mehr einsetzen. Also das fände ich wirklich, wirklich als Zeichen eine Katastrophe. Also wie gesagt, du würdest halt einen deiner besten Spieler praktisch komplett demoralisieren, weil man kennt ihn, man weiß, wie wichtig ihm dieser Verein ist und auch was ihm diese Binde bedeutet. Wir erinnern uns an das Hin und Her, bis er die endlich gekriegt hat, was das für ein langer Weg war und wie viele Extrarunden er drehen musste und wie stolz er war, als es dann endlich soweit war, wo halt alle dachten, warum geht das denn nicht schneller? Und sie ihm jetzt in der Situation wieder abzunehmen, dann kannst du ihn auch gleich für den Rest der Saison nach Hause schicken. Also das fände ich wirklich komisch und würde ich überhaupt nicht verstehen.
Definitiv, aber trotzdem darf man gespannt sein. Ja, es war jetzt ein Wunsch, den wir haben, den wir zwar nicht mit allen Fans teilen, aber den wir ja trotzdem haben. Aber es heißt ja nicht, dass der Trainer es in dem Fall dann auch erkennt. Da bin ich wirklich gespannt. Ich schätze Dieter Hecking zwar nicht so ein, aber wir können halt nicht in die Glaskugel schauen. Ne? Also es ist halt, warten wir es einfach ab. Du hast eben die Dreierkette angesprochen. Ich war dahingehend überrascht, weil irgendwie ich mich so ein bisschen habe anstecken lassen von dieser Mutmaßung, dass es doch eine Fünfer- oder Viererkette werden könnte. Viele sprachen sich ja für eine Fünferkette aus, wobei du dann dich natürlich fragen musst, wie stellst du dann weiter auf? Ja, wenn du alles irgendwie schon hinten bündelst, ja, dann ist irgendwie in der Mitte im zentralen Mittelfeld oder so, ist da ein bisschen Leere. Von daher war ich irgendwie dann doch froh, überrascht und froh, dass sich diese ganze Unkerei Richtung Fünferkette überhaupt nicht bewahrheitet hat. Also.
Naja, das ist ja eh so, also mir soll mal einer auf dem Spielfeld den Unterschied zwischen einer Dreier- und einer Fünferkette zeigen, wenn in der Dreierkette, in der Reihe davor auf Außen Mehle und Kumbé die Schiene spielen. Was halt dann nichts anderes als linker und rechter Außenverteidiger ist, die einfach nur ein bisschen höher stehen. Also da sehe ich wirklich exakt gar keinen Unterschied. Also sie haben mit einer Dreier-Fünfer-Kette gespielt, das wird halt dann situativ aufgelöst. Deswegen, nee, das ist schon recht üblich so, dass das so ein bisschen flexibel ist.
Wir blicken nach vorne, wenn Grün-Weiß auf Grün-Weiß trifft. Ich muss jetzt wieder irgendwie, Lenny hat das jetzt festgelegt, 3 Euro für irgendwelche Sachen ins Phrasenschwein werfen. Ich habe schon gesagt, hey, von so viel, wie ich da eigentlich schon hätte reinwerfen müssen, könnten wir alle drei irgendwie mal ein Bierchen trinken. Und dann meint er, nee, das würde schon für einen Spa-Urlaub reichen. Das glaube ich ja wiederum lollig, aber aber trotzdem ist es, wir spielen Samstag gegen den ebenfalls durchaus abstiegsbedrohten SV Werder Bremen, die letzte Woche gegen Mainz verloren haben. Und ich habe, glaube ich, noch niemals zuvor im Wolfsblock so viele Kommentare zu einem vereinsfremden Spiel lesen dürfen wie am letzten Sonntag. Das zeigt aber mal wieder, wie wichtig derzeit vielen die Lage ist und wie wichtig es auch ist, was die Bremer derzeit so spielerisch treiben und drauf haben. Dadurch, dass wir nun mal es am Samstag mit ihnen zu tun bekommen, fand ich sehr spannend. Jetzt weiß natürlich auch jeder, nur weil man gegen Mainz verloren hat, heißt es ja nicht, dass man so demoralisiert ist und gegen uns überhaupt nichts mehr zustande kriegt. Das hat man in der Hinrunde ja leider überhaupt nicht sehen können. Von daher bin ich wirklich sehr gespannt und hoffe einfach, dass Dieter Hecking in dieser jetzt seiner zweiten Trainingswoche beim VfL dann noch mehr Sachen festigen konnte, noch mehr Spielabläufe, noch mehr Standards und Sachen herausarbeiten konnte. Dank eines Trainingsberichts vom Dienstag sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus, aber ja, man weiß jetzt halt noch nicht, was die letzten Tage jetzt noch so passiert, ne?
Nö, gar nicht. Also das ist halt wirklich super schwer vorherzusehen, was dann noch passiert, auch inwiefern jetzt, also wir sind auch noch vor der Spieltags-PK, das heißt, wir wissen auch noch nicht, ob irgendwelche Spieler zurückkommen. Da sind ja doch noch ein paar Verletzte bei uns, das ist ja auch Teil des Problems, die ausfallen, wo man noch nicht genau weiß, wann die wiederkommen, ob die wiederkommen, wie die wiederkommen. Das fängt bei Max Arnold an, geht über Kevin Paredes, der immer, wenn er wieder dran ist, dann doch wieder weg ist. Und es sind so viele. Von daher fand ich es auch so schön, dass wir Jonas Wind im letzten Spiel wieder gesehen haben, den ich tatsächlich nach den Berichten schon mehr oder weniger abgeschrieben hatte für diese Saison. Weil ich dachte, die Verletzung wäre zu stark. Umso besser, dass er wieder da ist. Mit ein bisschen mehr Fitness hätte er auch noch das 2:1 gemacht. Das 2:0 zu dem Zeitpunkt. Von daher, das ist schon alles ein bisschen wackelig bei uns. Das sieht man auch über die Verletzung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da die Abläufe noch weiter gefestigt hat. Ich schätze Dieter Hecking jetzt nicht so ein, dass er jetzt gegen Werder Bremen ganz plötzlich mit Viererkette und 3 Sechsern spielt oder so, um irgendwie was anders zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Aufstellung sehen werden, vielleicht mit 1-2 Änderungen, je nachdem, wie es mit der Fitness aussieht. Vielleicht auch basierend auf dem, was Werder Bremen so aufbringen kann. Die haben ein ähnliches Verletzungsproblem, wie wir es haben. Also treten so zwei Resterampen aus den Vereinen gegeneinander an, so ein bisschen, wobei das bei uns tatsächlich inzwischen wieder ein bisschen besser aussieht. Und da musst du mal gucken, im Endeffekt darfst du Werder Bremen nicht ins Spiel kommen lassen, musst wie gegen Hoffenheim jetzt konzentriert sein, dich überall reinschmeißen, keinen einfachen Ball zulassen und ja, dann darauf hoffen, dass vorne einer einen etwas besseren Tag hat, vielleicht noch ein bisschen mehr Plan als langer Ball auf Kevin, auf Jenan und dann hoffen, dass irgendjemand den Abpraller von ihm aufnehmen kann und aufs Tor geht, sondern vielleicht eine Idee mehr oder zwei und dann bin ich guter Dinge. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Bremen ist eine ganz eklige Mannschaft zu spielen und die haben auch nichts zu verschenken aktuell, aber ja, irgendwie muss man da durch und ich denke, das ist der beste Weg, einfach schnell so 3, 4, 5 Tore zu machen und dann ist auch Ruhe.
Auf jeden Fall. An dieser Stelle soll ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen liebe Grüße tatsächlich bestellen und zwar von Ole Bansemer von dem Allianz Brisanz Podcast, der sonst hier immer im Kombinationsspiel aus Bremer Sicht berichtet hat. der aber leider krankheitsbedingt nicht kann. Der hätte gerne sich mit mir unterhalten, aber sagte, ich kann nicht, ich fall aus, bestell mal ganz liebe Grüße, das habe ich an dieser Stelle getan. Der war nämlich immer in den letzten anderthalb Jahren, zumindest immer wenn ich das Spiel
bei mir auch
gegen Bremen abbekommen habe. Genau, ich habe ihn dir einmal vermittelt oder zweimal, war immer unser gern gesehener Gast und diesmal fällt er aus. Aber nun, dann nämlich.
Ich sag ja, die Bremer haben Verletzungsprobleme.
Ist das vielleicht ein gutes Omen für uns? Das müsste man mal beobachten. Ist die Auswahl oder die Verfügbarkeit von Kombinationsspielgästen hier im Podcast ausschlaggebend für das weitere Spielgeschehen?
Das müsste man mal statistisch auswerten und dann muss man notfalls dafür sorgen, dass Leute leider krank sind, falls sich da gewisse Dinge ergeben.
Ja, oder,
ist dann halt so.
Ja.
Dann
oder wir müssen einfach, wir bleiben im Fachjargon oder zur Not müssen wir sie halt mal auswechseln. So, nein, um Gottes Willen. Also, gute Besserung nach Bremen.
Ganz genau.
Und ganz ehrlich, bei aller Liebe und bei allem, was auch im Moment gerade los ist, also ich finde, es erträgt sich sowieso immer nur noch am besten mit einer gehörigen Portion richtig schön schwarzen Galgenhumor. Sonst macht das ja alles keinen Sinn.
Nee, so gar nicht. Und da bin ich auch großer Freund davon, notfalls halt den dummen Witz zu machen. Wer mich kommentieren hört, der weiß, wovon ich spreche.
Ach, und natürlich. Und irgendwie muss man doch dieser ganzen Häme und diesem Spott und dieser ganzen Kritik, die uns im Moment entgegenschlägt, ja irgendwie trotzen. Und es gibt so einen Spruch, und diesmal schmeiße ich keinen Euro ins Phrasenschwein, weil es nämlich nicht von mir kommt. Schlechte Publicity ist besser als keine Publicity. Und ich glaube, so viel wie der VfL Wolfsburg in den letzten Wochen in aller Munde war, sei es auf Instagram, auf Facebook, in diversesten anderen Medien, so viel haben wir, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr irgendwie an Medienresonanz gehabt.
Das ist ja das Absurde. Was du sagst, stimmt ja, weil, also es mag schlechte Publicity für den VfL sein. Nichtsdestotrotz wird aber das Logo unseres Hauptsponsors in jedem Bericht mehrfach gezeigt. Und je mehr die darüber berichten, wie kacke alles ist, desto mehr verbreiten sie dieses Logo und sorgen für einen Werbungseffekt. Und das ist halt einfach relativ einfaches, das 101 des Marketings. So, wenn das Logo oft auftaucht, machst du nicht viel verkehrt. Deswegen ist ja auch diese etwas naive Idee, dieses VW geht's nicht gut, wenn sie jetzt den VfL abschalten, dann haben sie das Geld und sparen das und können das irgendwie für Mitarbeiter einsetzen. Erstmal ist das so kurz gedacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und man darf nie vergessen, die Sonderregelung, auf der wir jetzt noch fahren, die wird sagen, du musst dich irgendwie über 20 oder 25 Jahre massiv in den Verein investieren, bevor du Anteile von ihm in der Form übernehmen darfst und dafür sorgen darfst, dass er praktisch dein Verein ist. Das wird nie wieder passieren. Nie wieder wird das passieren. Und deswegen wird VW, solange es das gibt, den VfL nicht hergeben. Da können wir uns ganz sicher sein. Weil es gibt keine bessere Werbung. Selbst wenn wir scheiße spielen, sind wir in der Sportschau, in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Überall.
Ja, und man muss auch, finde ich, immer so ein bisschen zwischen Unternehmen, Volkswagen unterscheiden und Marke Volkswagen. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus, kann es ja auch gar nicht, aber das sind auch teilweise zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die hier in einen riesen Topf geworfen werden, was du aber eigentlich gar nicht kannst. Ja? Das ist und eine Sache muss ich an dieser Stelle aber nochmal loswerden und das finde ich, langsam wird es auch da echt lächerlich. Wir fangen ja vor allem, ich nenne es jetzt mal bei den Wolfsburg-Hatern, wieder an, über die blöde Vokabel der Tradition zu diskutieren. Und warum ich damit noch mehr als zuvor schon ein Problem habe, dass mir Leute, die jünger sind als wir beide, die, wenn du, ja, vielleicht Baujahr 95 oder Baujahr 2000 sind, für die eigentlich eine über 70 oder über 80 Jahre alte Mannschaft, ja, eigentlich unbegreifbar oder überhaupt nicht ergreifbar sein dürfte, uns einen von Tradition erzählen wollen. Also, wenn für einen Menschen, der jetzt 26 ist, eine Mannschaft, die 80 Jahre Historie hat, ja, 80 Jahre, das sind zwei Generationen, wenn man das mal in Menschenjahren sieht, ja, das kann dann der Opa sein. Wenn für die das noch nicht mal Tradition ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja, also.
Ich finde in solchen Momenten immer am schönsten, wenn mir jemand sagt, der in seinem, also ne, man liest dann irgendeinen Kommentar und man sieht, okay, du hast das Geburtsjahr 96 in deinem Namen stehen. Das heißt, du bist 96 geboren. Das heißt, seit du lebst, ist dieser Verein in der Bundesliga. Nicht er existiert seitdem, sondern er ist seitdem in der Bundesliga. Und du kommst jetzt und sagst, nee, Eintracht Braunschweig ist besser, weil die waren lange davor irgendwann mal gut. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die können wir nicht auflösen, weil ich glaube, da geht es gar nicht so richtig um Argumente auf der anderen Seite.
Nee, das ist, und vor allem, nur noch, und das ist der letzte Satz dazu, wir diskutieren im Fußball spannenderweise über Tradition, wollen aber in sämtlichen anderen Belangen unseres Lebens irgendwie gerade gefühlt irgendwie sämtliche Tradition abstoßen. Ja, alles muss irgendwie neu sein und modern und über den Haufen geworfen, überdacht und neu gedacht werden. Aber lustigerweise im Fußball, da regen sie sich auf, wenn der VfL Wolfsburg kommt, der angeblich ja keine Tradition hat, aber trotzdem schon 30 Jahre in der Bundesliga ist. Das muss man mal einer erklären.
Ja, und ich will noch ganz kurz, weil das ist mir gerade noch eingefallen, ganz kurz auf die Finanzgeschichte eingehen. Der VfL hat laut diesen Statistiken, was VW in den VfL bezahlt, da steht ja, glaube ich, die 70 oder 80 Millionen, die ja auch eine völlig irreleitende Zahl ist, weil das ist bei uns, geht es ja um alles, was Volkswagen in die Marke VfL steckt. Und das ist halt viel, viel mehr als nur das Trikotsponsoring, mit dem es bei anderen verglichen wird. Das sind 80 Millionen. VW hat jetzt nach diesem riesigen Gewinneinbruch 6,9 Milliarden Gewinn gemacht. Und da habe ich letztens, der Autor Marc-Uwe Kling hat ein neues Buch rausgekriegt. Und da kommt folgende Frage drin vor. Da wird nämlich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde? Und dann wissen die das nicht. Und dann sagt er, eine Milliarde. Und wenn man sich das in Zahlen anguckt, dann ist das eine Tatsache. Der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist einfach eine komplette Milliarde. Es würde VW exakt überhaupt nichts bringen, den VfL einzustellen. Also ne, so auch buchhalterisch ist es einfach völliger Mumpitz, was da erzählt wird. Aber egal, das Problem ist, wir erzählen das jetzt Leuten, die das alles wissen. Deswegen, ich neige dazu, mich da reinzusteigern, weil mich das so nervt. Aber die wissen das ja alle, denen wir das jetzt sagen. Alle anderen wollen das nicht hören. Ich habe es probiert.
Ja, jeder, der irgendwie mit Fans anderer Mannschaften befreundet ist, der teilt ja genau dieses Leid immer wieder und die den Spott und die Häme und überhaupt. Ich erinnere nur an einen Gast von mir vor ein paar Wochen, ja, die unter Eintracht-Fans groß geworden ist und dann aber zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Was musst du dir da für Spott anhören? Ja, das ist, ich glaube, das wird uns auch in den nächsten 30 Jahren weiter irgendwie begleiten. Aber ich finde, auch wenn wir hier zu Bekehrten sprechen, ja, die sich wahrscheinlich wie wir genauso drüber aufregen, muss man da regelmäßig mal drüber sprechen, weil nur so können wir vielleicht doch irgendwann mal schaffen, ein bisschen was dran zu ändern an solchen komischen Einstellungen.
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, es gibt halt eine große Gruppe, die ist verloren. Da können wir uns auf den Kopf stellen und im Hintern Fliegen fangen. Die werden trotzdem sagen, schön, keine Tradition. Alles, was dahinter steht, ist egal. So, ich habe mit jemandem gesprochen, den Lenny auch wahnsinnig gerne hat, der aus dem Frankfurt-Umfeld kommt. Und er hat mit mir im Gespräch gesagt, ja, das sind gute Argumente, das verstehe ich alles. Das ist echt, das macht voll Sinn, was du sagst. Um dann eine Woche später Alarmstufe Red Wolfsburg zu machen. Und von daher machen wir uns nichts vor, die wollen das halt auch einfach nicht. Das ist halt einfach, das klickt sich gut und deswegen findet man es halt aus Prinzip scheiße.
Ja, kann man nichts dran ändern. So klickt und tickt halt die heutige Social Media Welt. Das ist leider so. Wir blicken aber nach vorne. Wir haben, wir wollen ja gar nicht über Social Media reden. Das ist ein Fass ohne Boden. Wir blicken nach vorne. Samstag geht's weiter. 15.15 Uhr ist übrigens Wölfe Radio Arena live. Wieder für euch live on air. Mit einer, wie ich finde, sehr spannenden Kombi. Volker Rechin und Roy Präger. Ich freue mich tierisch drauf. Und bin gespannt, an wen der beiden ich am Ende den Preis fürs Schnellsprechen überreichen darf.
Ja, ich glaube, das ist eine absolute Premium-Kombination mit den beiden. Und mal gucken, vielleicht höre ich ja auch mal rein, wenn ich da auf der Nordkurve unterwegs bin. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf das Spiel. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Wenn man da die richtigen Schlüsse jetzt aus den letzten Wochen gezogen hat, die Mannschaft noch ein bisschen mehr auf Dieter Hecking eingeht, dann kann das ein Riesenschritt nach vorne sein. Dann können wir da schon den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze herstellen. Das haben wir durch den Punkt gegen Hoffenheim ermöglicht, dass das passiert. Und ja, dann geht's weiter. Dieses Magatsche von Spiel zu Spiel denken, das müssen wir leben. Das ist halt einfach so.
Alles andere macht im Moment überhaupt keinen Sinn. Und darum finde ich, ist auch der Untergang oder der Abgang in die zweite Liga auch noch überhaupt nicht prophezeibar, weil dafür sind es einfach noch viel zu viele Spiele und vor allem Spiele, die auf dem Papier in der Theorie durchaus machbar sind. Die Bayern, das klammer ich mal aus, aber so Gegner wie zum Beispiel jetzt Bremen, dann kommt noch St. Pauli zum Beispiel, ja, die auch.
Nee, da fahren wir hin.
Ja, aber das Spiel kommt auf uns zu. Das heißt ja nicht, dass die kommen. Ach so, aber,
ja, ja.
Ja, okay. Und also das, und da waren noch so ein, zwei Kandidaten, wo man sagen kann, hey, da kann auf jeden Fall noch was gehen. Von daher, wir dreschen hier heute Phrasen ohne Ende. Ich habe vorhin zu Lenny auch schon geschrieben, darum schrieb er mir ja, ich soll gefälligst 3 Euro ins Phrasenschwein werfen, abgerechnet wird zum Schluss und dazu stehe ich auch. Ja, das kannst du ein Spiel nicht als für verloren erklären, dass du noch nicht mal angepfiffen hast.
Eben, genau das. Und guck sie dir auf dem Papier an, guck sie dir so, ne, erinnere dich ein Dreivierteljahr zurück, Saisonbeginn, guck dir an, was wir für einen Kader haben und dann zeig mir aus den kommenden Gegnern, die da so kommen, eine Mannschaft, wo du denkst, okay, da so, ja, Leverkusen ist tatsächlich ein Gegner, der nach Wolfsburg kommt, wo ich sage, das wird ein hartes Stück Brot. Aber nichtsdestotrotz, auch die kann man schlagen an einem guten Tag. Und wir müssen uns vor niemandem verstecken und dürfen das auch nicht. Also wir sind nicht in der Situation, wo wir Streichergebnisse uns leisten können, sondern wir müssen jedes Spiel angehen, als wäre es ein Endspiel und ja.
Ja, aber guck dir mal an, wo Leverkusen gerade steht. Und da könnten wir eigentlich mit breiter Brust dahin gehen und sagen, hey, wir haben es geschafft, gegen den derzeitigen Tabellendritten einen Unentschieden rauszuholen, hätten da sogar vielleicht noch ein zweites Tor erzielen können. Und wenn wir es gegen die schaffen, ganz ehrlich, dann schaffen wir es gegen Leverkusen erst recht. So.
Ja. Und ich glaube halt, dass da kann ich mir vorstellen, dass Dieter Hecking jemand ist, der so einer Mannschaft das ja einbimsen kann. So, ne? So, wenn die jetzt in so ein positives Rollen kommen, was Kulirakis gesagt hat, dass es jetzt eine Mannschaft ist, dass der Zusammenhalt ein ganz anderer ist, der Trainer dann auch auf solche Punkte hinweisen kann, dann, also klar, ne? Oh Gott, ich klinge inzwischen so optimistisch, man ist kurz davor, den Abstand zum Europapokal zu messen, aber ganz so schlimm ist es doch noch nicht.
Nein, um Gottes Willen, aber trotzdem, man muss sich das ein bisschen bewahren. Ist halt eine Mannschaft,
die kann das.
Ja. Und man muss sich diesen Optimismus auch irgendwie in schweren Zeiten bewahren. Das ist so, ob das Glas jetzt halb voll ist oder halb leer. Ja? Und solange noch was zu trinken da ist, also solange wir noch Spiele haben, ist auch wirklich da volle Unterstützung angesagt. Ich hätte eigentlich noch gerne einen Satz verloren über Fans, die sich umdrehen und den Support einstellen, aber darüber wurde im Wolfsblog schon genug diskutiert, das muss ich jetzt hier nicht auch noch im Podcast irgendwie nochmal rausholen, die Keule, auch wenn es ein, wie ich finde, unheimlich wichtiges Thema eigentlich ist, weil ich finde gerade in diesen Zeiten, ich will nicht sagen, gehört sich das nicht, aber als das Tor fiel, beziehungsweise als das Spiel abgepfiffen wurde, da wollten Leute aus der Mannschaft mit uns Fans, die wir runtergefahren waren, feiern und sagen, hey, wir haben einen Punkt gemacht. Und was machen wir? Wir drehen uns um und feiern nicht mit. Also wenn wir so wenig Anerkennung für wirklich gute Leistungen nach einem Trainerwechsel nicht mehr übrig haben, dann frage ich mich allen Ernstes, wofür sollen wir dann überhaupt noch supporten? So, jetzt habe ich es doch doch noch rausgeholt, das Thema. Aber ich finde, da müssen wir wirklich dringend an unserer Einstellung basteln und überlegen, wollen wir wirklich Erfolgsfan sein und nur Erfolg supporten oder wollen wir eine Mannschaft supporten? Und ich finde, als Fan des VfL Wolfsburg supporte ich den Verein, ja, und die Mannschaft und egal, was da auch passieren mag.
Ja, also zumindest während der 90 Minuten bin ich da, supporte ich, singe ich mit, tanze ich mit für unseren Verein und ich bin überhaupt kein Freund davon, ich weiß nicht, nach 20 Minuten anzufangen, Spieler auszupfeifen oder sowas. Und wenn die Mannschaft in Hoffenheim anders aufgetreten wäre, wenn die sich mit dem Rücken, also ne, wenn die Mannschaft spielerisch sich mit dem Rücken zu den Fans gestellt hätte, um es mal so zu sagen, und gesagt hätte, oh, du, wenn ihr keinen Bock mehr habt, wir müssen auch nicht, und man sich hätte abschießen lassen, dann hätte ich das auch ein Stück weit verstanden. Aber das haben sie nicht. Sie haben sich halt wirklich reingeschmissen. Sie haben sich den Arsch aufgerissen, die haben zusammen gefightet und haben das gemacht, was man von ihnen erwartet. Also ich hoffe wirklich, dass das Spiel gegen Bremen nochmal so wird, dass die Mannschaft sich nochmal so präsentiert und dass man dann halt wieder den Schulterschluss mit den Fans herstellt und man gemeinsam diesen affenartigen Endspurt angeht und ja, dann am Ende gemeinsam den Klassenerhalt feiert.
Und das war das Wort zum heutigen Mittwoch und damit lassen wir es jetzt auch für heute, sind ja schließlich schon drüber, sind schon in der 47. Minute. Nachspielzeit ist auch gleich rum. Also, wir blicken nach vorne und schauen, dass wir am Samstag 3 Punkte holen. Was anderes, ja, kommt eigentlich im Moment nicht in Frage. Werden wir auch schaffen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wenn nicht, ja, Herrgott, dann wurden wir halt eines Besseren belehrt. Aber alles andere macht jetzt keinen
Dann
Sinn.
Kommt das nächste Spiel.
So ist
Aber
es.
Ich habe heute gesehen, unsere Grizzlies haben heute auch 3-1 gegen Schwenningen gewonnen. Die haben auch kurz vorher nochmal den Trainer gewechselt, um jetzt mit Schwung anzugehen. Das können wir doch auch. Und auch die haben einen alten Bekannten geholt und der ist gleich erfolgreich. Also die Parallelen zwischen den Orange-Schwarzen und den Grün-Weißen sind erschreckend und ich hoffe, wir sind alle ähnlich erfolgreich.
Auf jeden Fall. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet Samstag Wölfe Radio Arena live ein. Wir sind wirklich live on air aus der Volkswagen Arena. Und ich sag's immer wieder gerne, wer zwar im Stadion selber dabei ist, aber zusätzliche Infos über das Spiel möchte, der kann sich das bei uns abholen über die Radio-App mit AY geschrieben. Verzögerungsfrei und in, ja, wie es gewohnt seid, bester Wölfe Radio-Qualität.
Man muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Im Stadion ist es wirklich ein Traum.
Auf jeden Fall. Also probiert's mal aus und macht vielleicht, wenn ihr einen Sitzplatz habt und nicht befürchten müsst, dass euch irgendjemand über den Haufen jumpt oder so, macht vielleicht auch einfach mal die Augen zu und dann fühlt ihr mal oder erlebt ihr mal, wie es sich anfühlen könnte, wenn man das Spielgeschehen eben nicht sehen kann und einfach nur Stimmung und die Reportage auf sich wirken lässt. So, und damit lassen wir uns jetzt auch wirklich beruhen. Dennis, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Und auf 3 Punkte und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Über die Brücke ein Tempel in Sicht, dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.